Eindruck, den mir der Herr da geschenkt hat, den würde ich gerne noch vorab reinlegen, bevor ich mit der Predigt beginne. Er hat mich da an Markus 4 erinnert. Die Bibelleser oder die, die schon ein bisschen lesen in der Bibel, wissen das und kennen das vielleicht, dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerboden oder Gleichnis vom Sämann, der da hinausgeht und Samen ausstreut. Und das ist ja eins der Gleichnisse, wo Jesus persönlich erklärt, weil seine Jünger es nicht verstanden haben. Und der Samen fällt ja auf den Weg, fällt auf steinigen Boden, fällt unter das Gestrüpp und aber auch auf guten Boden, der Samen des Wortes Gottes, sagt er dann, er erklärt es ihnen dann. Und ich glaube, hier die Verse 18, da geht es um das Dornengestrüpp. Und ich denke, wenn der Heilige Geist dieser Verse, also diese zwei Verse, die haben mich jetzt beschäftigt, da steht, noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass als Folge keine Frucht daraus entstehen kann. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns anspricht, mich, dich, uns als Gemeinde anspricht, diese Verse, dieses Dornengestrüpp, inwieweit das für mich, für dich zutrifft und was da zutrifft und was wir ändern sollten und auch ändern wollen, damit Frucht entstehen kann in und durch unser Leben. Nehmt das doch mal als Ermutigung, auch als Trost, weil wenn Gott zu uns spricht und uns liebevoll korrigiert, ist das was Gutes, was Schönes. Aber auch als Korrektur, denn es nützt nichts, wenn wir das nur hören und sehen, dass da was nicht stimmt und dann weggehen und nichts ändern. Das wäre fatal. Also nimm das mal mit hinein in die Botschaft. Gut, es geht um Anbetung ein Stück weit, Gott anbeten oder Anbetung Gottes. Ich habe das mal in zwei oder vielleicht auch in drei Teile aufgeteilt. Erster heute. Und ich starte mal mit was ganz anderem, wo uns alle beschäftigt. Das sind äußere Umstände in unserem Leben. Und äußere Umstände in unserem Leben, die können uns mega beeinflussen. Das kann ja schon beim Aufstehen losgehen, wenn ich früh aufstehe, den Rollo hochziehe. Bitte? Das kann auch ärgerlich sein. Aber ist dann da draußen Sonnenschein oder Regen? Grau und trist oder himmelblau? Das macht doch was mit uns, oder? Die letzten Tage, das war so schön, wenn man rausschaut und die Sonne scheint schon früh. Oder du bist aufgestanden, vielleicht scheint die Sonne, aber dann schaust du in den Spiegel und was strahlt dich da an? Etwas Fettes, Gelbes kommt dir aus dem Spiegel entgegen, auf deiner Nase vielleicht oder auf dem Backen. So ein Bickel, der da überhaupt nicht hingehört. Und du denkst dir, wie soll ich da durch den Tag kommen? Vielleicht checkst du beim Frühstück die Nachrichten und entdeckst irgendeinen doofen Kommentar. Irgendjemand hat da was geschrieben in einem Chat oder über dich was gesagt oder sonst irgendwo, das kann dann doch den Tag vermiesen, oder? Oder macht dann Kopfzerbrechen, beschäftigt dann vielleicht den ganzen Tag. So kann das im Positiven natürlich sein, dass Schönes oder Gutes uns positiv beeinflusst, aber eben auch Sachen, die nicht so schön sind, Sachen, die irgendwo herkommen, uns im Negativen beeinflussen. Und Leute, niemand von uns kann ja zu 100% seine persönlichen Umstände kontrollieren, geschweige denn drüber hinaus. Die Umstände in deiner Nachbarschaft, die Umstände in dem Dorf oder der Stadt, wo du wohnst, die Umstände in unserem Land oder gar auf der ganzen Welt. Und Jesus hat so recht, wenn er uns durch Johannes in Kenntnis setzt, in 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 19 steht, im Luthertext wird so ausgedrückt: Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Das ist so das Fazit, das Gott zieht. Und wenn wir dann noch eine moderne Übersetzung mal zu Rate ziehen, die Hoffnung für alle Übersetzung, die bringt das ganz drastisch auf den Punkt, es hilft uns in unserer Thematik dann. Hier dasselbe Vers, 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen auch, dass wir zu Gott gehören, auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird, vom Bösen beherrscht wird. Da braucht man gar nicht weit gucken aktuell, dass er wirklich, dass der Feind Gottes, der Teufel, der Feind Israel in letzter Instanz im geistlichen Bereich, der Feind derer, die zu Jesus gehören, sprich von mir und dir, dass der dabei ist, zu kämpfen, ja, zu zerstören, kaputt zu machen, die Menschen gegeneinander aufhetzt. Aber Leute, weil das so ist, dass, weil wir zu unserem Gott gehören und somit auf seiner Seite stehen. Die Bibel sagt das mal so, wir sind nicht mehr von der Welt, aber noch in der Welt. Wir leben noch hier. Umso wichtiger und nötiger ist es doch, dass wir Jesus, unseren König, unseren Herrn, gegen alle Umstände, gegen alle Dinge, die außen herum passieren, in den Fokus setzen und im Fokus behalten. Ihn groß machen, auf ihn hören, uns nach ihm ausrichten. Leute, der Fürst dieser Welt, so wird Satan, so wird der Teufel von Jesus selbst genannt, er nutzt, ich sag mal, diesen Geist der Angst und noch andere Dinge, um die Menschen in Panik zu versetzen, um die Menschen gegeneinander aufzuhetzen, um sie zu isolieren, um ihnen Dinge in die Gedanken und ins Herz zu geben, die einfach böse sind, weil sein Ansinnen, ganz ehrlich, ist es nach wie vor immer noch, möglichst viele Menschen mit in sein besiegeltes Schicksal damit hineinzunehmen. Das Ende des Teufels wird der Feuersee sein. Schaut mal wieder in die Offenbarung hinein. Und er möchte viele der Geschöpfe Gottes, der Krone der Schöpfung der Menschen mitnehmen. Leute, die Wahrheiten der Bibel, die müssen jetzt umso mehr, jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, in dieser spannenden Zeit, die müssen in uns leben, in uns groß werden, in uns real werden, in uns sichtbar werden. Wahrheiten wie diese, die ich euch jetzt gleich sage, aus dem 2. Timotheusbrief 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Ich habe euch gerade gesagt, dass und das ist so. Ich habe in der letzten Woche auch mehr Nachrichten geguckt, wie sonst üblich ich das mache. Aber ganz ehrlich, so richtig gut getan hat es mir nicht. Und wenn man nicht aufpasst, macht man das echt Angst, ne, was so geschieht. Aber die Bibel, die Wahrheit Gottes, ist eine andere. Da steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist der Geist Gottes, der in jedem seiner Leute lebt. Kommt aber darauf an, wie viel Raum, wie viel Platz wir ihn lassen in unserem Denken, in unseren Herzen, in unserem Alltag. Leute, diese gebeutelte, verängstigte, vom Teufel beherrschte Welt da draußen. Und damit ist ja nicht, keine Ahnung, der Wald irgendwo da draußen gemeint oder sonst irgendwas, die Kuh, den Bauern oder irgendwer. Wenn die Bibel von Welt spricht in dieser Art und Weise, dann meint sie damit die Menschen, die ohne Verbindung, die ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus leben, egal wo auf dieser Erde. Die sind gemeint und diese Menschen, die das nicht haben, die Jesus nicht in ihrem Leben haben, sie benötigen mehr denn je Christenmenschen, die furchtlos, voller Kraft und besonnen Salz und Licht für sie sind. Wir werden gebraucht da draußen, ihr Lieben. Deine Familienmitglieder, deine Verwandtschaft, deine Freunde, deine Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulkollegen, wo du dich auch immer bewegst, wo Menschen sind, die Jesus nicht kennen, noch nicht kennen. Sie brauchen dich als Wegweiser, als Salz, damit ihr Leben nicht ganz und gar verdirbt, sie nicht absolut ziellos und haltlos werden, und als Licht, das auf Jesus hinleuchtet, als Wegweiser auf ihn hin, brauchen sie dich. Du bist mit großer Wahrscheinlichkeit, sag das immer wieder mal, mit großer Wahrscheinlichkeit bist du die einzige Bibel, die diese Menschen sehen und ein Stück weit lesen können. Lebendiges Wort Gottes. Und wenn du mehr und mehr so ein Christus-Nachfolger sein willst, hör doch mal bitte weiter gut zu. Auf die Frage, die hat mal Jesus mal gestellt, was denn das größte Gebot sei, gibt Jesus selbst folgende Antwort. Matthäus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das wünscht sich Gott. Wir sind als Menschen nach seinem Bild gemacht, weil er in Beziehung mit uns treten will, mit einem Geschöpf, das ihm gleich ist und ihn freiwillig liebt. Deswegen sind wir gemacht. Das war der Grundgedanke Gottes. Und er wünscht sich von uns, dass wir ihn auf diese Art und Weise, mit allem, was uns ausmacht, einfach lieben, weil er ist. Ist er nach meiner Meinung, und da komme ich jetzt zu meinem Thema, ist einer der stärksten Liebesbeweise unsererseits in Richtung Gott, Anbetung. Das ist wohl der stärkste Beweis, dass wir ihn lieben, dass wir ihn einfach und schlicht anbeten mit allem, was uns ausmacht, nur weil er Gott ist. Weil er der ist, der er schon immer war. Und das hat mich echt die Woche ein bisschen umgetrieben, ob ich da, ich hatte verschiedene Dinge, verschiedene Ansätze, wo ich gedacht habe, dass jetzt in der Phase mit dem Krieg, da musste da drüber was predigen und so weiter. Und mir ging das Thema Anbetung nicht aus dem Kopf, nicht aus dem Herzen. Dann habe ich gedacht, ich muss mal Ela fragen, ob ich da richtig liege. Ich habe nicht nur eine hübsche Frau, sondern auch eine kluge Frau. Und die hat mir gestern gesagt, Anbetung ist der Schlüssel für so vieles, auch für ein fruchtloses, kraftloses und besonnenes Leben als Christ mitten in dieser Welt, habe ich daraus Schluss gefolgert, dass Anbetung so wichtig ist. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich habe, Süße. Und dann habe ich gewusst, das muss kommen. Und Leute, wenn ich jetzt über Anbetung noch ein bisschen uns was sage, dann nicht Anbetung so, wie wir meinen, dass sie in Ordnung ist und dass es in Ordnung ist, sondern Anbetung, wie Gott sie sich tatsächlich wünscht. Es gibt eine göttliche Etikette, was Anbetung anbelangt. Und die Bibel zeigt uns auf, wie das funktioniert. Unter anderem zeigt sie uns auf, von wem Gott angebetet werden möchte, wie er sich diese Beschaffenheit dann vorstellt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Anbetung ist. Lasst uns mal versuchen, das zu klären. Und ich starte da mit einem Zitat. Das kann uns ganz viel das schon nahe bringen. Wenn wir bittend zu Gott kommen, sind wir mit unseren Nöten beschäftigt. Wenn wir preisen und Dank sagen, sind wir mit unseren Segnungen beschäftigt. Aber wenn wir anbeten, sind wir nur mit ihm, mit Gott beschäftigt. Da geht es nicht um das Außen herum. Und Leute, natürlich dürfen und sollen wir mit unseren Anliegen und Nöten zu Gott kommen. Das ist absolut richtig und legitim. Also jetzt nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Gott ruft uns sogar mehrfach dazu auf, mit allem zuerst bei ihm aufzuschlagen, ihm alles zu sagen. Beispiel hierfür wäre Matthäus 11, 28, ein sehr bekannter Vers, wo Jesus sagt, kommt alle her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Und ja, wir dürfen und sollen zu Gott kommen und ihn preisen und ihm Dank sagen für all das, was er schon getan hat, wo er gerade am Handeln ist und was er noch alles tun wird. Das ist auch richtig und super gut. Auch hier gibt's viele Beispiele in der Bibel. Nummer 2, Psalm 103, Vers 2. Denk mal, David, der hier geschrieben hat, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Also zu ihm zu kommen und sich daran zu erinnern, was er schon alles getan hat, hey, ist genial. Und Psalm 30, ab Vers 12 steht, du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Dass ich dir Lob singe und nicht still werde, Herr mein Gott. Ich will dir danken in Ewigkeit. Das ist natürlich super. Und es ist herrlich, dass wir unseren Gott danken und preisen können für all seine Wohltaten. Genial. Aber Leute, diese Form der Kommunikation, sag ich mal, der Beziehung, des Gebets mit ihm, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Es kann und soll, und das wünscht er sich, noch tiefer und intimer werden in dieser Beziehung mit ihm. Weg von den Nöten und Anliegen, weg von den wunderbaren Segnungen, hin zu seiner Person. Sein Angesicht im Geist sehen, jetzt noch nicht real, aber im Geist sehen und überwältigt werden von ihm als Gott und König. Den auferstandenen Jesus in seiner Herrlichkeit bestaunen. Auch da gibt's viele Beispiele dafür, für diese Form des Gebets spricht der Anbetung. Psalm 43, Vers 4. Und hier geht's jetzt dann wirklich meist, beschreibt die Bibel oder schenkt uns einen Blick in den Himmel hinein. Einen Blick in den Altarraum oder ins Allerheiligste. Einen Blick zu Gottes Thron. Und das, was da immer geschieht, ist diese reinste Form der Anbetung. Selbst diese vier Wesen, wer ein bisschen firm ist, Offenbarung und so weiter, Daniel, Hesekiel, immer wieder das Gleiche. Diese vier lebendigen Wesen, die nichts anderes machen, wie den in alle Ewigkeit rufen, heilig, heilig, heilig ist der, der auf dem Thron sitzt, der Gott allmächtig. Das ist deren Aufgabe in alle Ewigkeit. Oder eine ihrer Aufgaben. Und hier steht, an deinem Altar will ich dich anbeten. Das ist eine Entscheidung auch, die wir immer wieder treffen müssen, Leute. Will mich über dich freuen und dir zujubeln. Dankbar spiele ich dir auf der Zither, dir, meinem Gott. Offenbarung 5, Vers 13. Und hier kommt's jetzt tatsächlich hinein. In dem, was da im Himmel geschieht. Alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer und alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit Einstimmen und Rufen. Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das ist Jesus Christus. Halleluja. Leute, unser Lobpreis, wenn wir da wollen, unsere Anbetung hier, das darf ein Vorgeschmack sein auf das, was im Himmel geschieht. Vielleicht mal ein paar Infos wieder in die Richtung. Leute, das hat im Grunde nichts mit Musik zu tun, sondern mit unserem Herzen. Ja? Bitte verwechselt das nicht. Anbetung ist kein Musikstil, wie auch immer der geartet ist und was uns da auch immer gefällt. Wäre Anbetung das ein Musikstil, dann könnte man sie verpacken, produzieren, vermarkten. Man könnte sie sogar konsumieren. Wisst ihr, im Idealfall ist Musik ein Werkzeug, um Anbetung auszudrücken. Oder ein anderes Bild, Musik kann uns helfen, Anbetung zu transportieren. Und ganz wichtig, ihr Lieben, Anbetung ist niemals für Menschen. Niemals. Und deswegen ist auch ein Musikstil nicht entscheidend. Denn auch die Musik muss nicht zuerst mir und uns gefallen, sondern wem? Gott. Gott muss sie gefallen. Und dabei sollen und dürfen wir natürlich kreativ sein und dürfen da auch üben, dürfen besser werden mit unseren Musikinstrumenten, mit der Stimme und so weiter. Ganz klar, dürfen Vielfalt haben. Wisst ihr, David hat sich speziell für seinen Gott neue Musikinstrumente ausgedacht, um ihn entsprechend und gut anbeten zu können. An Fragen des Musikstils sind schon ganze Gemeinden zerbrochen, Leute. Wäre es da um wahre Anbetung gegangen, wäre das nicht passiert. Anbetung ist immer nur für Gott. Nur für Gott. Und er entscheidet, was gefällt und was nicht. Anbetung sollte auch immer unseren ganzen Menschen beinhalten. Geist, Seele und Körper. Das heißt nicht, dass du jubeln und springen musst, wenn du eher der ruhige Typ bist. Das meine ich damit nicht. Aber du solltest versuchen, dich ganz auf Gott auszurichten. Wenn ein Teil von uns nicht dabei ist, schwierig, in diese Anbetungshaltung und Herzenshaltung zu kommen, die Gott sich wünscht. Du kannst dastehen und singen und Hände aufheben, aber in Gedanken. Deine Gedanken sind schon beim Mittagessen oder beim Fahrrad, Motorradfahren am Nachmittag oder keine Ahnung, oder bei irgendeinem Problem oder bei irgendeiner Nachricht, die du früh gelesen hast. Beim Meeting morgen auf der Arbeit oder sonst irgendwo. Es ist schwierig. Gott wünscht sich, dass du ganz bei ihm bist. Leute, wir sind dreieine Geschöpfe und unser Gott liebt uns auch ganzheitlich. Und gerade wenn wir ihn anbeten, sollte das oder sollten wir ganz vor ihm sein. Ich glaube, das hat auch jeder von uns schon mal erlebt. Du verbringst mit jemandem Zeit. Ihr sitzt irgendwo zusammen, ihr unterhaltet euch und irgendwie merkst du, hey, der Typ ist ganz woanders, oder? Der hört mir gar nicht richtig zu, der ist nicht bei der Sache. Wie ging es dir da? Hast du dich da wertgeschätzt, gefühlt? Oder was hast du da gedacht? Ist doch nicht gut, oder? Und ich glaube, das sollten wir unserem wunderbaren Gott doch ersparen. Er ist es viel mehr wert, dass wenn wir mit ihm Zeit verbringen, wenn wir ihn anbeten, dass wir wirklich ganz für ihn da sind, ihm diese Zeit schenken. Ich habe mal eine Definition von Anbetung gefunden, die gefällt mir echt. Die ist, mit Sicherheit kann man die ergänzen oder auch noch ein bisschen verändern, ganz klar. Oder du hast eine ganz andere, aber die finde ich gut. Hört mal. Anbetung ist eine Mischung aus Ehrfurcht, Liebe, Dankbarkeit und Hingabe. Es ist eine Beziehungsgeste zwischen Mensch und Gott, die im Herzen beginnt und sich in Worten und Taten ausdrücken kann. Finde ich schön. Und im zweiten Teil werden wir uns mal Anbetung noch näher anschauen, wie das geht. Und ich glaube, bin davon überzeugt, der Heilige Geist wird uns helfen, in unserem Alltag tiefer in Anbetung zu kommen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Hier am Sonntag früh ist auch schön, richtig und gut und wichtig. Aber in unserem Alltag, dass unser Leben ein Ausdruck von Anbetung Gottes ist. Da gebe ich euch dann noch ein paar Sachen an die Hand. Heute will ich noch ein bisschen eingehender anschauen, wer anbeten darf und wem Gott angebetet werden will. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, was Gott darüber sagt. Und die zentralste Bibelstelle nach meiner Meinung ist hier Johannes 4, 23 und 24. Johannes Evangelium Kapitel 4, 23 und 24. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Leute, diese zwei Verse haben uns einiges zu sagen. Sie sind sehr direktiv. Hier wird das geregelt. Gott regelt das, von wem er angebetet werden will und wie die beschaffen sein sollten. Lasst uns doch diese Verse noch einmal in einer modernen Übersetzung auch hören. Das hilft uns beim tieferen Verstehen. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Wahre Anbeter, das impliziert, es gibt auch solche, die irgendwo nicht in dieser Wahrheit stehen. Sagt Jesus nicht mal, es werden viele mal vor ihm stehen und sagen, Herr, Herr, haben wir dich nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt und alles Mögliche gemacht? Und Jesus sagt, hey, ich habe euch nie gekannt, weg mit euch. Das ist krass, ne? Ist nicht heftig? Also ich denke, wir müssen sicherstellen, dass wir zu dieser Gruppe von Menschen gehören. Er sagt, diese Menschen müssen von seinem Heiligen Geist erfüllt sein. Der Geist Gottes muss in ihnen leben. Ein anderes Bild, was die Bibel gebraucht, 1. Korinther. Sie müssen ein Tempel des Heiligen Geistes sein, diese Menschen. Sie müssen, wird hier gesagt, die Wahrheit erkannt haben. Wer ist die Wahrheit? Es ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Ja? Sprich, ich muss das erlebt haben. Ich muss das Evangelium für mich persönlich in Anspruch genommen haben. Muss wissen, dass mir meine Sünden vergeben sind. Muss wissen, dass ich von Neuem geboren worden bin. Muss Heilsgewissheit in mein Leben haben. Muss wissen, wenn ich hier meine Augen zumache, mache ich sie im Himmel bei meinem Gott wieder auf. Das muss ich wissen. Durch alle äußeren Umstände und Unwägbarkeiten des Lebens hindurch. Ich muss ein informierter Himmelsbürger sein. Amen. Halleluja. Nochmal. Die Bibel sagt, Gott ist Geist. Da das so ist, eröffnet sich die Möglichkeit, ein wahrer Anbeter zu sein, nur dann, wenn ich das erlebt habe und wenn der Geist Gottes in mir lebt. Nochmal, Heilsgewissheit. Hast du die? Bist du ein Kind Gottes? Wenn das geregelt ist, hey, hast du den Himmel gebucht und kannst in die Anbetung Gottes hineinwachsen. In Johannes 14, Vers 6. Ich weiß, das ist in einem anderen Kontext, aber das sagt in unserer Thematik Anbetung nichts anderes aus. Jesus sagt dort, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das bedeutet, du kannst nicht zu Gott kommen und ihn anbeten. Es ist doch, ich finde es heftig, wie Gott das verfügt hat. Wisst ihr, manche denken, ja, ich kann einfach mal in die Kirche und Gott anbeten, mit Gott reden. So funktioniert das gar nicht. Ja? Ich kann nur über Jesus zu Gott kommen. Er ist der einzige Weg. Niemand kommt zu Gott, auch wenn er anbeten will, als nur durch Jesus. Egal wie die Denomination heißt. Es funktioniert nicht. Religion ist immer menschengemacht, ihr Lieben. Und macht meistens Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr da manchmal euch ein bisschen informiert, gerade was Erweckung oder Mission anbelangt. Ich habe euch vorhin über den Iran ein bisschen was gesagt. Die Geschwister, die da unterwegs sind, ich habe da gerade was von einem Schweizer gehört, der seit 2003 im Iran unterwegs ist und auch Richtung China Kontakte hat. Und er sagt, wie gesagt, was ich vorhin schon eingangs gesagt habe, dass Iran wahrscheinlich von den Zahlen her China am Überholen ist, im positiven Sinne. Und China, wisst ihr, was in China Probleme gemacht hat und Probleme macht und die Erweckung gedämpft hat? Als sich das ein bisschen geöffnet hat nach außen und man da aus der westlichen Welt rein konnte, haben die verschiedenen Kirchen, die verschiedenen Denominationen, ihre Lehrbücher und so weiter. Wir sind die, keine Ahnung, Baptisten und das und bei uns ist das wichtig und bei uns ist das wichtig und bei uns ist das wichtig. Und als das kam, hinein in diese Erweckungsbewegung, hat das gedämpft. Diese Unterschiedlichkeit auf einmal. Das hat die Erweckungsbewegung in China gedämpft. So ist schön, wie das ist, wenn man Lehre hat und so weiter, aber wenn darauf dann gebocht wird, ja, und nur vielleicht jetzt mal übertrieben, so musst du es machen, so ist es richtig. Das gibt meistens Schwierigkeiten. Und wird meistens dann von außen so gedeutet, ihr seid euch ja selber auch nicht eins untereinander, ihr Christen. Ja, und das kann echt schwierig werden. Und wird oft so wahrgenommen, in unserem Land ja auch. Ne? Was wird da manchmal auf Nebenschauplätzen herumgeklopft und herumgeritten? Und das eigentliche Evangelium kriegt nicht den Stellenwert und nicht mehr den Stellenwert, den es haben muss. Ihr Lieben. Niemand kommt zu Gott, außer durch Jesus Christus. Leute, Jesus ist der Einzige, der einen Menschen zu einem wahren Anbeter machen kann, um bei unserem Thema zu bleiben. Jesus ist der Einzige, der die Mittel hat, uns Menschen annehmbar zu machen für Gott, den Vater. Dann darfst du zum Thron der Gnade mit Freimut kommen über Jesus. Halleluja. Leute, Jesus ist auch der Einzige, Gerhard hat vor 14 Tagen drüber gepredigt. Geistestaufe. Jesus ist der Einzige, der als Täufer mit Heiligen Geist und mit Feuer zur Verfügung steht. Ist der Einzige, der das kann. Dann musst du zu ihm kommen, wenn du die Fülle des Heiligen Geistes haben willst. Und er macht das gerne, sagt die Bibel. Da gibt es schon schöne Bilder. Ich komme zum Ende. Die Bibel berichtet, dass Jesus die Tür ist, dass er die Quelle all dessen ist, was wir brauchen, was du und ich brauchen. Jesus ist so genial, oder? Und er sagt, ich bin 24/7 bei dir, wenn du das willst. Bin bei euch alle Tage bis zu dieser Weltzeitende. Das soll uns doch keine Angst machen. Und du kannst auch nicht sagen, okay, jetzt gehe ich in meine Schule, jetzt gehe ich in meinen Job. Und wenn ich dann wieder rauskomme, abgestempelt habe, dann nehme ich Jesus wieder mit. Er will überall mit sein. Und er ist auch überall mit dir. Du bist nirgends mehr allein. Das heißt, du kannst auch nirgends mehr allein was anschauen oder machen oder nicht machen. Das ist auch wahr. Ja? Halleluja. Geschwister, ihr Lieben, die Zeiten, die vor uns liegen, werden aller Voraussicht nach nicht einfacher. Kann mal sein. Jesus berichtet, ja, die Bibel berichtet uns, dass sich diese Zeiten, auch diese Endzeit in Wellen oder in Wehen bewegt. Das kann mal wieder etwas abebben, das kann schon sein. Aber wir merken doch wirklich, die Abstände zwischen den Ausschlägen werden kürzer. Ja? Wollen wir gemeinsam die uns bleibende Zeit nutzen und näher an Jesus ran? Den einzig wahren Weinstock, ein anderes Bild vor ihm. Die einzige Quelle göttlichen und ewigen Lebens, Leute. Ich würde und möchte mit euch zusammen Jesus anbeten, ein Anbeter Jesus sein, ein Anbeter des dreieinen Gottes sein. Und ich will lernen, das unabhängig von meinen persönlichen Umständen zu machen. Wir haben es mit dem lebendigen, menschenverliebten Schöpfer Gott zu tun. Und er wird wiederkommen, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Ist das nicht schön? Unsere Zukunft ist nicht hier, Leute. Die ist nicht hier. Letzte Woche hat Richard, glaube ich, ein bisschen was über den Himmel euch erzählt. Gell? Das Beste kommt noch. Ihr Lieben, das Beste kommt noch. Das ist keine Phrase irgendwo. Das ist Tatsache. wenn du Christ bist, hey, was sind die 70, 80, keine Ahnung, oder ein paar Jährchen mehr oder weniger, das Beste kommt noch. Und dann geht's richtig los. Party im Himmel. Penthouse für dich. Halleluja. Kein Leid, kein Schmerz, kein Hunger, keine Ungerechtigkeit mehr. Braucht nicht mal mehr eine Sonne. Jesus ist unser Licht. Halleluja. Ist das nicht genial? Und du wirst nichts vermissen von dem, was hier unten ist. Glaub mir. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was keiner sich vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Leute. Lieben und anbeten. Schon hier und jetzt. Halleluja. Fortsetzung folgt. Amen. Amen.